Also, an was muss ich nochmal alles denken? Ich soll Vulkanasche vor dem Verzehr abwaschen, Gemüse nicht in die Turbinen fliegen lassen, S-Bahnen abschalten und bei den Atomkraftwerken längere Fahrzeiten einplanen. Puh.
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 266, Ausstieg 2022. Hallo und herzlich willkommen zum 266. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 3. Juni 2011 aufgenommen habe, gerade 10.11 Uhr. Das Intro habe ich aus der Fritz-Jingle-Kiste geklaut. Wenn die da schon CC-lizenzierte Jingles rumliegen lassen. Ja, also Vulkanasche muss man abwaschen und so weiter. Passt irgendwie sogar. So, und ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik inklusive der großen Atomecke in Teil 1. Ein Teil Tech, Space inklusive einer Shuttle-Landung in Teil 3. Und nachdem das Wetter heute so super sonnig war und der Park so leer, habe ich beschlossen, dass ich einfach heute mal wieder im Park aufnehme. Nicht, dass ich irgendwie auf ein Auto warten würde, aber wenn es sonnig ist, darf ich auch einfach mal so im Park aufnehmen. So, und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte. Alles außer Atom. Als wir da hätten, eine Zensurecke, Neues von der dümmsten Regierung, die wir haben. Und nachdem ich dann so früh fertig war, habe ich mir dann auch nochmal Gedanken über den nächsten Podcast gemacht. 18 Grad sonnig. Milde Grüße. Die 18 Grad fühlen sich wie 18 oder 20 an. Also Comfort Level 18, Windchill 20. Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 oder 9 km/h aus Richtung Northeast. Ist also nicht so unheimlich windig. Und nachdem ich jetzt gerade das Aufnahmegerät auf die neuen Eneloops umgestellt habe, hoffe ich mal, dass es den Rest des Tages dann locker flockig durchhält. Weil auch Eneloops werden irgendwann alt. Was effektiv heißt, ich muss noch mal mindestens eine große Packung Eneloops nachkaufen. So, da bin ich dann noch mal wieder. Völlig überraschend. Nachdem ich heute beschieden habe, dass ich im Park bleiben kann, weil hier ist sonst niemand. Oder zumindest nicht so viele Leute, dass es nerven würde. Und es ist sonnig. Was immer eine Vorbedingung von ich bleibe im Park ist, ist es 9.45 Uhr und nicht irgendwie eine Stunde später. So, dann geht's mal weiter mit den Zensurmeldungen. Als wir da erstmal eine erweiterte Türkei hätten, die Türkei rollt nämlich Internetzensur aus, erst für Internetcafés ab Ende August, dann für Privathaushalte, Teile der Filterliste sind schon bekannt. Dazu zählen Google, BBC, Facebook, eBay, Amazon und die Seite des türkischen Menschenrechtsvereins. Sie sind einfach nicht mehr erreichbar. Und sie filtern auch partielle Sites, zum Beispiel bei der englischsprachigen Wikipedia die Seite zu Kurdish People und natürlich die üblichen Verdächtigen, die man von einem repressiven, rückständigen, religiös motivierten Regime erwarten würde. Bademoden, Schwulen- und Lesbenvereine, sowas halt. Eine Lektion, die ich für uns daran besonders wichtig finde, schreibt Fefe. Es gibt ein Sperrgesetz, das sagt, was gesperrt werden soll. Und sie sperren einfach mehr. Denn sobald es so eine Infrastruktur gibt, wird sie missbraucht werden, genau wie der CCC auch für Deutschland vorausgesagt hatte. Update. Martin weist gerade per Mail darauf hin, dass die Wahlen am 12.06.2011 stattfinden. Falls sich jemand fragte, wieso die Privathaushalte erst ab Ende August dran glauben müssen. Ist eine Meldung, die ich mir letzten Freitag schon reingeklebt habe. Dann gibt's das Iran-Tranet. Nach einem Bericht des Wall Street Journal plant nämlich die iranische Regierung ein nationales Internet, de facto eine Abschaltung internationaler Verbindungen und damit auch eine noch weitreichendere Zensur, als sie das Land ohnehin schon zu erdulden hat. Na, weil im Iran gibt es genügend junge Leute, die das Internet nicht nur mal versehentlich benutzen und das sich auch nicht nur ausdrucken lassen, sondern die tatsächlich im Internet unterwegs sind und, wie das so ist, so ein religiös motiviertes Regime kann das natürlich nicht gutheißen, dass die Bürger sich einfach mal so aus offenen Quellen informieren können und deswegen braucht es da jetzt ein Iran-Intranet. Und ja, genau das haben sie dann nämlich vor. Offenbar kommt man mit dem des WWW betreffenden Zensurbemühungen kaum nach, sodass die Führung unter Präsident Achmach die nicht platt zu diesem Schritt entschlossen hat. Dem Volk, immerhin haben bislang rund 11% der Einwohner einen Zugriff auf das Netz, verkaufte man die Maßnahme indes als kostensparende, dem islamischen Moralkodex angemessene Alternative. Der Leiter der iranischen Telekommunikationsbehörde unterstellten Forschungsinstituts Rezgar Bagheri Asl? Das spricht man garantiert anders aus. Egal. Schätzt, dass bald 60% der Internetanschlüsse dem nationalen Internet zugeschlagen sein könnten. Irans eigenes Netz soll nach dem Sprecher des Wirtschaftsministeriums Ali Akhtouyeh halal sein. Sich also ganz den ethischen und moralischen Normen der islamischen Welt unterordnen. Das Net ohne Inter soll zunächst parallel zum bestehenden Internet aufgebaut werden. Bankenbehörden, große Firmen sollen so lange noch Zugriff auf das gesamte Internet haben, bis die Infrastruktur des parallelen Netzes eine Abschaltung internationaler Verbindungen erlaubt. Andere islamische Länder sollen ebenfalls unterstützt werden, es dem Iran gleichzutun. Na, also zu gut Deutsch, im Iran ist jetzt dann auch der Regierung offiziell aufgefallen, dass so ein Internet echt gefährlich ist und dass man viel besser lebt, wenn man kein Internet hat. Nachdem das aber auffällt, wenn man überhaupt gar keine Netzinfrastruktur hat, bauen die sich jetzt also innen ein neues Netz und nach außen kappen sie die Verbindungen und machen dann also ein Ägypten. Und naja, also, ne? Hier Great Firewall of China. Uah. Hey Hund, ich schmeck nicht. Ein Great Firewall of China wollen sie wohl irgendwie nicht, beziehungsweise denen ist auch aufgefallen, Great Firewall of China ist gar nicht so dicht. Da kommt man ja immer noch raus und wenn man da rauskommt, das ist halt schlecht. Also bauen sie ein Netz und reißen dann die Verbindung nach außen komplett ab und dann müssen sie da ja auch nicht eine Great Firewall hinbauen. Ja. Wann denn mal in Deutschland die Idee aufkommt, dass man doch ein vor Glücksspielen und Kinderpornos und was weiß ich nicht, noch anderen bösen Terrorseiten abgeschottetes Internet bauen könnte? Ich vermute mal, es wird sich nur noch um eine Frage von Monaten, nicht von Jahren handeln. Habe ich mir am Samstag eingebaut. Auch von Samstag gab es die Mubarak-Geldstrafe. Ein Gericht in Kairo hatte den gestürzten Ex-Präsidenten Mubarak und zwei ehemalige Minister wegen einer Internetsperre Anfang des Jahres zu hohen Geldstrafen verurteilt. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem dadurch entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden. Auf dem Höhepunkt der Proteste Anfang Januar hatte die damalige Regierung das Internet und die Mobilfunknetze tagelang lahmgelegt, um neue Demonstrationsaufrufe der Opposition zu verhindern. Was dann übrigens ganz und überhaupt gar nicht geholfen hat. Und unter Umständen auch dazu geführt hat, dass mehr Leute demonstrieren waren, weil wenn man nicht mehr bei Facebook nachgucken kann, wie denn jetzt die Demos da draußen sind, dann kann man ja einfach mal rausgehen und gucken. Und wenn man schon mal gerade draußen guckt, kann man sich ja dann auch mit einreihen und mit demonstrieren. Aber hey, also Mubarak kriegt eine Geldstrafe dafür, dass er das Internet gekappt hat. Wobei ich jetzt hier keine Summe gesehen habe. Ja, doch, da Mubarak. Als Verantwortlicher soll deshalb umgerechnet mehr als 20 Millionen Euro Strafe zahlen. Es ist das erste Urteil gegen den früheren Staatschef, der auch wegen des Verdachts der Tötung von mehr als 800 Demonstranten angeklagt ist. Na, das sind mal Gerichtsurteile, die tatsächlich den Angeklagten wehtun können. Na, nicht so wie hier, wo irgendwie für Stuttgart 21 noch überhaupt nichts passiert ist. Gar nichts. Na, es hat sich noch niemand als Verantwortlicher vor Gericht verantworten müssen. Und es ist auch abzusehen, dass das wohl eher nicht passieren wird. Na, dass irgendwie der damalige Innenminister zum Beispiel mal vor Gericht gezerrt wird oder der Polizeichef oder überhaupt irgendwer. Na, also das höchste der Gefühle, was hier passiert, ist, dass halt irgendwelche kleinen Polizisten, die im Blutrausch dann wild um sich geprügelt haben, mal drankommen. Ja, die haben als letzte wild um sich geprügelt, aber wer hat denn das Ganze angestiftet? Das waren nicht die kleinen Polizisten. Das waren die Damen und Herren in Ministerien und in irgendwelchen Ämtern. So, in Nordrhein-Westfalen gibt es dann für die Debatte zu derzeit außer Kraft gesetzten Sperrverfügung gegen zwei Provider Neues zu wissen. Das Innenministerium hat nämlich nun den Abgeordneten des Landtags den Text einer Sperranordnung vorgelegt. Die Bezirksregierung Düsseldorf argumentierte darin mit dem vergeblich gerichtlichen Kampf gegen die Glücksspielanbieter und weist Bedenken wegen der zu hohen Kosten oder einer Verletzung des Fernmeldegeheimnisses zurück. Mit der Anordnung, die Heise Online vorliegt, wurden die Provider im August 2010 zu einer DNS-Sperre gegen zwei ausländische Glücksspielangebote aufgerufen. DNS-Sperre. Naja, ich meine immerhin die die Schritte in Richtung DNSSEC sind gerade bei der DE-Domain so weit vorangeschritten, dass man demnächst, wenn der eigene DNS-Provider es unterstützt, sich dann damit reinpluggen kann und dann demnächst ein nicht mehr fälschbares DNS bekommt. Oder zumindest nicht mehr so trivial fälschbares DNS. Aber hey, Hülz, die für Nordrhein-Westfalen zuständige Glücksspielaufsicht, hatte die Bezirksregierung jahrelang gerichtlich gegen die Glücksspielangebote gekämpft und damit unter anderem vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster Recht bekommen. Allerdings ohne Auswirkungen. Der in Gibraltar registrierte Wettanbieter bwin.com blieb online. Dass ein Unternehmenssprecher gegenüber Heise Online Konsequenzen für das Angebot ausgeschlossen hatte, brachte für die Bezirksregierung das Fass zum Überlaufen. Eine Vollstreckung der Urteile sei nicht zu erwarten, heißt es in dem Schreiben. Damit rücken weitere potenzielle Störer in den Blickpunkt. Als die sie dann nämlich jetzt plötzlich die Internetzugangsprovider betrachten, die sollen dann DNS-Zensur betreiben und da die Aufsichtsbehörde die Provider von den illegalen Inhalten offiziell unterrichtet habe, gelten diese als bösgläubige Zugangsanbieter oder Störer. Bedenken über die Verfassungsmäßigkeit des Glücksspielstaatsvertrags oder einer Verletzung des Fernmeldegeheimnisses wies die Bezirksregierung zurück. Natürlich. Auch den Verweis der Auswirkungen auf andere Bundesländer ließ die Bezirksregierung nicht gelten. Die Deutsche Telekom argumentierte unter anderem, dass es ihr nicht möglich sei, eine DNS-Sperre allein für Nutzer aus Nordrhein-Westfalen einzurichten. Wie Telekom-Sprecher Philipp Blank erklärt, wären von der Maßnahme auch Reseller betroffen, die DSL-Anschlüsse an Kunden vermarkten, wenn die nicht gerade eigene DNS-Zugänge haben. Die Ordnungsverfügung ist insgesamt verhältnismäßig, weil sie geeignet, erforderlich und angemessen ist, lautet das Fazit der Bezirksregierung. Und das ist sie, warum? Ah, gar nicht. Ja, ne? Also, die nordrhein-westfälische rot-grüne Minderheitsregierung ist mal wieder für Zensur. Wie war das? Haben die Grünen nicht bei Zensursola sich offiziell hinterher hingestellt und behauptet, sie wären immer schon dagegen gewesen? Die Grünen, die im Bundestag zu 18 Personen sich enthalten haben und nicht mit Nein gestimmt haben bei Zensursola? Die SPD, die jetzt offiziell so tut, als hätte sie irgendwas verstanden, also zumindest in Nordrhein-Westfalen haben die SPD-Abgeordneten ungefähr gar nichts verstanden. Nicht, dass mich das irgendwie überraschen würde, aber ich finde es schon faszinierend, dass auf der einen Seite alle sich als Zensurgegner hinstellen, aber wenn es dann drauf ankommt, Zensur doch wieder gutheißen, weil es ist ja böses Glücksspiel. Mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie ich immer noch einen Beweis vermisse, dass denn die staatlichen Glücksspielangebote tatsächlich so viel besser wären als die von ausländischen Anbietern. Aber hey, ja, also das geht dann auch nochmal weiter. Habe ich mir am Mittwoch hingeklebt. So, am letzten Freitag gab es Barcelona-Prügel. Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Barcelona. Barcelona, erstmals seit Beginn der Protestwelle in Spanien, ist es in Barcelona zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Sicherheitskräfte versuchen, den zentralen Platz Plaza de Catalunya zu räumen. Dort kampierten seit 12 Tagen etwa 200 Mitglieder der spanischen Protestbewegung. Bei den Auseinandersetzungen wurden mehr als 120 Menschen verletzt. Nach dem Rückzug der Polizei bauten die Demonstranten ihr Zeltlager wieder auf. Sie gehören zur Protestbewegung, die gegen die Arbeitslosigkeit und die Vorherrschaft der großen Parteien gerichtet ist. Na, also, dass Demonstranten verprügelt wird, das gehört sich aber für einen Rechtsstaat nicht. War da mal irgendwas in Stuttgart? Nein, ach. Na, also die deutsche Regierung protestiert auch noch nicht mal offiziell. Man könnte ja dann auch mal irgendwie darauf hinweisen, dass das irgendwie nicht so richtig Töfte ist, dass Demonstranten verprügelt werden. Aber hey, die deutsche Regierung hat es aufgegeben zu protestieren, weil nun ja jeder, der irgendwie aus der deutschen Regierung offiziell protestieren wollen würde, dürfte sich dann gefallen lassen, dass die den Protest abbekommen, darauf hinweisen, dass die deutsche Regierung ihre Füße besser mal ganz still hielt, solange wie Stuttgart 21 Polizeiprügelmaßnahmen noch nicht mal mehr ansatzweise verfolgt werden. Ne? Aber ja. So, dann gibt's Neues von der Regierung, als wir da erstmal die Prüferei hätten. Justizministerin will nämlich eine Prüfkommission für Sicherheitsgesetze. Sabine Leuthäuser-Schenarenberger liegt im Koalitionsstreit um die Sicherheitsgesetze nach. Sie strebt die Einsetzung einer unabhängigen Sachverständigenkommission an, die sämtliche Regelwerke überprüft. Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet unter Berufung auf ein Positionspapier der Ministerin. Die Regierungskommission soll bis Jahresende erste Handlungsempfehlungen vorlegen. Die Union dagegen verlangt eine schnelle Verlängerung der Ende des Jahres bereits auslaufenden Antiterrorgesetze. Januar, nicht Ende des Jahres. Na, also so frei nach dem Motto, nein, auf gar keinen Fall darf geprüft werden, ob die Gesetze sinnvoll sind, sondern die haben blind verlängert zu werden. Und wenn mir nur einfällt, sag mal, Leute, habt ihr irgendwie den Arsch offen? Okay, die Frage kann ich mir auch selber beantworten, natürlich. Ja, also, ja, SLS will erstmal einen Arbeitskreis gründen, ne, weil wenn man nicht mehr weiter weiß. Und der Brüllrich, der brüllt aber rum und verlangt, das muss aber verlängert werden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Na, und um nochmal zu wiederholen, was ich in Teil 1 schon gesagt habe. Es gibt eigentlich für das Innenministerium gerade eine viel dringendere Aufgabe. Nämlich die dringende Aufgabe, dass es da ein Bundeswahlgesetz gibt, was von einem Bundesverfassungsgericht als nicht verfassungskonform bemängelt wurde. Soweit so übersichtlich. Die Auflage, die das Bundesverfassungsgericht 2008 war es, glaube ich, bei dem Urteil gestellt hat, war, dass bis 30. Juni 2011 ein neues, verfassungskonformes Bundeswahlgesetz gelten zu hat. Aktuell im Bundestag ist wohl noch nicht mal mehr ein Gesetzentwurf unterwegs. Alles, was es gibt, ist ein Eckpunktepapier. Und wenn man sich das Eckpunktepapier in Ruhe anguckt, kann man zu dem Schluss kommen, dass das eigentlich beanstandete Faktum des negativen Stimmengewichts, dass also eine Wahl, eine Stimme für die Partei X, potenziell bedeuten kann, dass die Partei X weniger Abgeordnete im Bundestag sitzen hat als eine Stimme für eine andere Partei, dass das immer noch vorhanden ist in dem Eckpunktepapier. Na, und das Innenministerium als Grundgesetzministerium hat sich bisher noch überhaupt gar nicht in Bewegung gesetzt. Und der Brüllrich macht sich Gedanken über Scheiße, die in einem halben Jahr kommt. In 7 Monaten, um genau zu sein. Hallo? Das ist noch 7 Monate hin. Der 30. Juni ist keine 7 Monate mehr hin. Der 30. Juni ist verdammt nah dran. Und wenn man da mal ein Gesetz durch den Bundestag prügeln will, dann wird's langsam Zeit. Na, nun mal hier ein bisschen Schwung in die Geschichte. Aber hey, Terrorgesetze sind ja viel wichtiger. Dann gibt es irgendwie einen Arbeitnehmerflügel in der CDU. Nein, ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube, das ist nur scheinbar. Also die wollen jedenfalls irgendwie Mindestlohn. Der Vorstand der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, will noch in diesem Jahr die Forderung nach einem einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn in der Partei durchsetzen. CDA-Chef Karl-Josef Laumann sagte der Saarbrücker Zeitung, auf dem Bundesparteitag im November werde die CDA dafür kämpfen, dass die CDU einen Mindestlohn beschließe. Er sei tariflich, also von Gewerkschaften und Arbeitgebern, festgelegt worden. Ich glaube da nicht dran, ich weiß auch nicht. Also ich glaube auch schon nicht dran, dass es irgendwie eine Arbeitnehmervertretung in der christlich zensierenden Union gibt. Das klingt alles irgendwie zu putzig. Also welcher selbstrespektierende Gewerkschaftler würde sich denn schon in einer Zensurpartei rumtreiben? Also in der Zensurpartei zumindest. Dann hat Schwaffier eine Steuersenke verlangt. Hessens Ministervollidiot. Bouffier hat Steuerentlastungen für die Bürger noch vor der nächsten Bundestagswahl gefordert. Ist der irgendwie unauffällig in die FDP eingetreten? Und ich habe da nur nichts von mitgekriegt. Weil, also ich meine, das ist eine Aussage, die ist FDP-kompatibel. Aber hey, es gehe nicht um Steuergeschenke für Reiche, versicherte der CDU-Politiker im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Einfache Arbeitnehmer würden aber durch den sogenannten Mittelstand, aber auch in der Steuerprogression, überdurchschnittlich belastet. Hier müsse die Bundesregierung noch vor 2013 Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass die Bürger vom Aufschwung profitierten. Vom Aufschwung profitieren die Bürger übrigens auch dann, wenn ihre Löhne und Gehälter gesteigert werden, was man zum Beispiel durch Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns erreichen könnte. Herr Bouffier. Aber auf so eine Idee kommt er nicht. Sehe ich ein. Bundesfinanzminister Schäuble hat Steuerentlastungen bislang stets von Fortschritten bei der Haushaltskonsolidierung abhängig gemacht. Ja, das Übliche. Habe ich mir am Sonntag angeklebt. Am Montag ist mir die Parlamenttransparenz in die Finger gefallen. In einer aufgeklärten bürgernahen Demokratie wie der unseren, da besteht grundsätzlich kein Bedarf an transparenten Abstimmungen im Parlament, schreibt Fefe. Immerhin haben wir die Leute da ja hingewählt, dann sollten wir sie auch ihre Arbeit machen lassen, ohne da dauernd mit Transparenz oder gar Nachvollziehbarkeit zu kommen. Schon gar nicht wollen die Politiker irgendwo in den Akten stehen haben, wer zu welcher Entscheidung wie abgestimmt hat. Da gab es nämlich, ich weiß nicht, ob es eine offizielle Petition war, aber es gab auf jeden Fall den Wunsch von Bürgern, dass man doch zu Abstimmungen, dass man ein neues Abstimmungssystem digital im Bundestag einführen könne, damit jeder Bürger nachvollziehen kann, welcher Abgeordnete wie zu welcher Frage abgestimmt hat. Und da hat das Parlament, also vermutlich irgendwie der Petitionsausschuss, beschieden, dass das doch gar nicht Not tut. Transparenz bräuchte man doch gar nicht. Man hätte doch bereits genügend Transparenz. Und mögen die Bürger doch bitte wieder gehen. Geht doch mal gar nicht, dass wir hier irgendwie Transparenz einführen. Also bitte. Wo kämen wir da auch hin? Das gibt doch nur Ärger mit den Wählern, wenn man später sehen kann, dass die ach so progressiven Netzpolitiker der SPD damals alle für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben. Das geht schon viel zu weit, dass die fiese Opposition gelegentlich namentliche Abstimmungen durchgesetzt kriegt. Wo man dann nämlich auch nachgucken kann, wer denn wie abgestimmt hat und sich immer wieder die Frage stellt, warum eigentlich so viele Abgeordnete der Regierungsfraktionen durch Abwesenheit glänzen. Aber hey, so, dann gibt's den Wahlaussitz. Genau, da hacke ich ja jetzt schon die ganze Zeit drauf rum. Hier mal von Pfeffer. Unsere Politiker sind gerade dabei, das ganze Land in eine Krise zu stürzen, aus der es nicht wieder rauskommt. Ja, ja, wisst ihr alle. Haha, schreibe ich ja schon seit Jahren. Nein, wirklich, wörtlich. Das Verfassungsgericht hatte nämlich vor einer Weile das Wahlrecht für verfassungswidrig erklärt, aber nicht für nichtig erklärt und der Politik bis Ende Juni 2011 Zeit gegeben, ein verfassungskonformes Wahlrecht zu regeln. Wenn sie das nicht tun, dann wäre die nächste Wahl anfechtbar und es gäbe keinen Bundestag und damit auch niemanden, der ein neues Wahlgesetz erlassen könnte. Also könnte man auch keine Neuwahlen machen, um die Situation zu retten. Naja, sollte man denken, ist ja kein Ding, dann machen die das halt. Wie schwer kann das sein? Offenbar richtig doll schwierig, denn seit 2008 sitzen die das Problem schon aus. Und es sieht im Moment nicht so aus, als gäbe es bis Ende Juni eine Einigung. Und wisst ihr was? Ich fände das super. Wenn wir keine Regierung haben, dann können die nicht mehr kaputt machen. Belgien hat schon seit Jahren keine Regierung und da hört man auch nichts von sich abspielenden Mad Max-Szenarien. Na, also da hatte irgendwie ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter darauf hingewiesen, dass wir übrigens gerade auf dem Weg in eine Staatskrise sind, weil eben ein nicht grundgesetzkonformes Bundeswahlgesetz, also ein faktisch völlig zusammengeschissenes Bundeswahlgesetz, dafür sorgt, dass es keine Bundestagswahlen mehr geben kann. No? Also ich meine, okay, dass es keine Bundestagswahlen mehr gibt, da hat Merkel wahrscheinlich großen Spaß dran. Na, weil also das, was die da gerade betreibt, den Staat mit Schwung in die Wand rammen, das, ja, ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie scheint sie das zu wollen. Nun ja. Na, also, ja, wir sind gerade auf dem Weg in eine Staatskrise. Und unser Bundesinnenminister hat nichts Dringenderes zu tun, als nach Terrorausweitungen zu verlangen. 10.05 Uhr. Hoch, wenn das 3G was von 10.04 Uhr murmelt. Dann gibt's den Irüberflug. Der Iran hat nämlich Merkel kurzfristig den Überflug nach Indien verweigert. Als ich die Meldung zuerst gesehen habe, dachte ich, ja, die wollen ja einfach keine Terroristen über ihr Land fliegen haben. Aber nein, die offizielle Begründung war, dass irgendwie die Maschine sich nicht korrekt angemeldet hätte. Ja. Also sie wollte irgendwie nach Indien fliegen und wollte da über den Iran drüber und hat dann irgendwie wohl sich nicht sauber angemeldet und dann durfte ihre Maschine dann noch ein paar Ehrenrunden fliegen. Was nebenbei ja eine von den ganz ach so teuren neuen Hochregierungspfeifenflugmaschinen ist. Super. Gab's am Dienstag die Meldung. So. Bahn S21. Die Deutsche Bahn will die Arbeiten am umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 wieder aufnehmen. Unternehmenschef Grube sagte der Berliner Zeitung, dazu sei man verpflichtet. Wenn die neue grün-rote Landesregierung das Projekt ganz stoppen wolle, müsse das Land die Ausstiegskosten von 1,5 Milliarden Euro tragen. Am Montag treffen sich zum ersten Mal seit dem Regierungswechsel die Träger des Vorhabens. Sie wollen unter anderem über den Baufortgang sowie über die Kosten sprechen. Bis zu diesem Termin hatte die Bahn einen Baustopp zugesagt. Und eigentlich habe ich irgendwie noch im Gehörgang, dass bei der Schlichtung Geißler erlassen hat, dass erst ein Stresstest in Anführungszeichen gemacht wird, dass die Bahn erst beweist, dass der neue Bahnhof ach so viel besser sei als der alte. Und bevor das nicht passiert ist, so ungefähr gar nichts passieren würde. Nun ja, die Bahn ist jetzt der Meinung, dass das aber Trilliarden an Euro kosten würde, wenn sie jetzt nicht weiterbaut. Und naja, also dass der Kretschmann irgendwie Stuttgart 21 aufhält, da habe ich ernsthaft Zweifel dran. Kretschmann wird derjenige sein, der mit Gewalt gegen das Volk durchsetzt, dass Stuttgart 21 gebaut wird. Wobei, ob er das mit Gewalt macht oder nicht, weiß ich nicht, aber der es auf jeden Fall durchsetzen darf. So, dann gibt es ein falsches Falschgeld. Das bayerische LKA kauft nämlich für 30.000 Euro Falschgeld-Euros vom mazedonischen Geheimdienst. Eigentlich wollten die ermitteln, wo Falschgeld herkam und haben daher einen Deal mit einem Verdächtigen aufgesetzt, um Beweise gegen den zu sammeln. Und dann stellte sich heraus, dass auf der anderen Seite der mazedonische Geheimdienst den Deal eingefädelt hatte, vermutlich aus demselben Grund. Jedenfalls behauptet der Mann in der Mitte jetzt, beide Seiten hätten ihn zu einer Transaktion getrieben, die er sonst nie gemacht hätte. Dokumente belegen, dass das LKA und der mazedonische Geheimdienst die Fäden gezogen haben bei den Deals, ohne vom Treiben des jeweils anderen zu wissen. Womöglich haben die Behörden die Beschaffung der Blüten sogar in einer Weise angeschoben, die andere zu Straftaten veranlasst hat, die sie sonst nicht begangen hätten. Mit viel von mal wieder die Besten der Besten der Besten. So. Haben wir wirklich so wenig echte Kriminalität, dass der Markt zu einem so großen Teil aus Undercover-Agenten besteht, dass sie sich gegenseitig hops nehmen? Motorflugzeug. Aber in Teil 1 habe ich keins. Schade aber auch. Na, also der Verdacht drängt sich zumindest auf. Ich meine, wenn sich die Geheimdienstler jetzt schon gegenseitig hochnehmen, gibt's wohl nicht genügend echte Kriminalität, die sie hochnehmen könnten. So, am Montag gab es Christsklaven. Die Tarifgemeinschaft christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit ist auch in der Vergangenheit nicht tariffähig gewesen, entschied das Amtsgericht Berlin mit Blick auf Verträge aus den Jahren 2004, 2006 und 2008. Gegen die Vereinbarungen hatten Leiharbeiter geklagt, die schlechter als die Stammbelegschaft bezahlt worden waren. Sie können womöglich mit Nachzahlungen rechnen. Die christlichen Gewerkschaften waren in die Kritik geraten, weil sie Tarifverträge mit Stundenlöhnen unter 5 Euro abgeschlossen hatten. Mit ihrem Beschluss folgten die Richter einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom vergangenen Jahr. Das hatte der christlichen Tarifgemeinschaft die Tariffähigkeit abgesprochen. Na, oder anders ausgedrückt, wenn man nach Sklaven sucht, bei den christlichen Gewerkschaftspfeifen wird man wohl fündig. Na, also, ja, was irgendwie an Sklavenarbeit jetzt so christlich sein soll, leuchtet mir zwar irgendwie nicht ein, aber irgendeine dumme Begründung werden die schon finden. Na? Schlicht und ergreifend. Habe ich mir am Montag reingeklebt. Oh, dann sind wir schon in der Musikecke. Dann bin ich ein bisschen schnell gewesen. Nee, Augenupdate darf ich ja gar nicht. Augenupdate darf ich diese Woche nicht. Weil es gibt da ein großes Augenupdate, was ich jetzt schon im Blog deponiert habe. Nämlich demnächst. Also von mir aus gesehen, morgen, am Samstag, jährt sich mal die Tatsache, dass ich mal beim Augenarzt aufgeschlagen bin. Weil, nun ja, die Sehfähigkeit links doch irgendwie rapide in die Grütze gegangen ist. Und, nun ja, wie das so ist, letztes Jahr, Komport 212, kann man sich das auch nochmal originär anhören, da bin ich halt bei der Augenärztin aufgelaufen und da kam dann raus, naja, Netzhautablösung, Krankenhaus. Mit OP, die hätte mich ja glatt da behalten wollen. Aber ja, und nachdem sich das jährt, demnächst, die OP nämlich am 7., habe ich da vor einiger Zeit schon mal in der Planung was vorgesehen. Hust. So, und den Rest erzähle ich dann in dem Podcast, wo es dann auch hingehört und nicht hier. So. Dafür gibt es jetzt Musik, die ursprünglich von hier, Ständchen darüber, zeigt da irgendwo vor die Bühne, stammte. Nämlich Shore Patrol, Schottenrock-Musik. Three-Way Jigs heißt der Titel, den ihr dann auf die Ohren bekommt. Jigs meaning dance. Everybody needs to dance. Das Einzige, was bei dem Stück Musik, was ich hier jetzt habe, nämlich Öhendorf, Sonntag, 18.04 Uhr, in 4 Minuten 10, nervt, ist anfangs der We Want More Brüller am Anfang. Der hätte fast nerven können, wenn er denn nicht irgendwann aufgehört hätte. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich mir auch ziemlich sicher bin, dass er die eine oder andere Alkoholkonsumtion vorher noch vollzogen hat. Was ich für Sätze formulieren kann. Aber hey, Kreislauf ist immerhin halb da. So, und genau, das kriegt ihr dann auf die Ohren, 4 Minuten 10, Shore Patrol 3-Way Jigs, gefolgt von Der Tag vom 13. Mai, die Markenkernparteien in 1 Minute 27. Und ja, da ist schon was dran. Ich meine, der Tag trifft auch manchmal einfach mitten in die Mitte rein. Fump. Da, wo es weh tut. So, hier. So, da. Immer noch keine 30 Minuten voll. Ein Teil 2, der kürzer ist als ein Teil 1. Hatten wir das schon mal? Ja doch, hatten wir bestimmt schon mal. Und vor allem auch kürzer als Teil 3, weil der kriegt schließlich ganz langes Outro. Aber ja. So, dann kann ich ja erstmal damit drohen, dass ihr mich wieder mit Feedback bewerfen dürft. Macht eh keiner, von daher völlig scheißegal. Zum Beispiel könnt ihr mir mal eine Mail schicken an kompiblog@google.com. Oder mich bei Twitter anquatschen, schräg von der Seite am besten. Oder. Ach, siehst du, ich könnte mal über Ahrensburg erwähnen. Ja, war letztes Wochenende. Ja, war cool, weil Freiflugleute waren wieder da. Also der dicke Onkel. Und da hatte ich ja nicht mit gerechnet, weil auf dem Terminkalender online, da stand da gar nichts. Okay, es stand gar nichts für das Wochenende, von daher hatte ich so die Vermutung, naja, könnte ja sein, dass er noch kommt. Aber es stand halt auch nicht, dass er nach Ahrensburg kommt, von daher dachte ich, vielleicht kommt er auch nicht. Und wer dann allerdings da war, waren irgendwie ZDF-Leute mit einem Canon-Fotoapparat als Kamera und einem riesigen Puschelmikrofon als Mikrofon. Allerdings hat die Tonfrau einmal das Mikrofon auseinandergebaut in dem riesigen Puschelmikrofon. Okay, also der Puschel ist abnehmbar, das wusste ich ja schon. Dann, dass da unter dem Puschel das Plastikgedöns ist, eigentlich nur Plastikgedöns. Ist nämlich auch noch auseinandernehmbar. Und in dem Plastikgedöns war so ein kleines Stabmikrofönchen. Das ist so die Sorte Mikrofon, die man sonst bei Reportern sieht, die den irgendwelchen Leuten was ins Gesicht halten. Also wenn man da wieder einen Windschutz drüber macht. Und aufgenommen hat die Frau nämlich in einen Zoom H4n. Das ist so ungefähr genau die Sorte Gerät, in die ich hier gerade reinquatsche. Da war sie allerdings irgendwie äußerst unbegeistert drüber. Was ich jetzt so persönlich nicht nachvollziehen kann, weil ich finde meinen H4n eigentlich ganz cool. Aber hey. Und also die waren da und haben dann da irgendwie ein paar Aufnahmen gemacht. Ich habe dann auch mal versucht herauszufinden, so, ja, in welcher Sendung kommen denn mal die 3 Minuten 50, die ihr hier rausdestilliert. Nee, das wird irgendwie im August gesendet und 15 Minuten wollen sie da rauskriegen. 2 Tage, 15 Minuten. Ja, mal gucken. Also ich fand am faszinierendsten, dass man von den Aufnahmetrupp eigentlich die Tonfrau mehr erkannt hat als den Kameramann, weil der Kameramann, naja, der lief mit einem Fotoapparat und einem Stativ rum. Aber immerhin das riesige Puschelmikrofon war dann auffällig genug, dass man das mitkriegen konnte. Ja, so. Ansonsten ist jetzt dann quasi für mich die Mittelalter-Marktsaison sowas von eröffnet. Nächste Woche Hohenwäsch steht, übernächste Woche Gar steht, dann tut mir zum Geburtstag wieder keiner den Gefallen, irgendwo einen Markt hinzudeponieren. Und danach ist dann Bahrenfeld und dann ist erstmal nicht mehr ganz so viel. Das wäre so die Ecke, wo ich eine Augen-OP hindeponieren könnte, wenn ich sie mir aussuchen dürfte. Weil dann ist erst Mitte August wieder Seehagen und dann ist Mühldorf. Sie baden ihre Hände darin. Ja, aber dann kommen wir mal in der Musikecke an. Wo wir 10.15 Uhr haben und 30 Minuten voll, 31. Shore Patrol mit 3-Way Jigs. Wie gesagt, vom Öhendorf, Sonntag, 18.04 Uhr. Das war der vorletzte Titel, glaube ich. Irgendwie der letzte Titel, der kommt auch nochmal. Den habe ich, EDBC war das, glaube ich. Ja, und gefolgt von Der Tag mit den Markenkernparteien. Da ging es irgendwie in der Sendung offiziell um, ich glaube, Nivea war das Ding, an dem sie sich aufgehängt haben. Wie auch immer, kriegt ihr jedenfalls auf die Ohren. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Wenn jetzt der Polizist ankäme, mich vernehmen wollte, müsste ich mich bei dem aber nicht bedanken, oder? Und für den Fall, dass mich irgendjemand auch mal mit Feedback bewerfen will, wie gesagt, würde ich eventuell das eine oder andere Danke auch noch rausrücken. Aber nur vorläufig, und ich betone vorläufig. Und dann sage ich viel Spaß mit den 3-Way Jigs. Schottenrockmusik. Ja, Jahresaufgabe. Mehr Schottenrockmusik rankarren. Hohenwäsch steht. Ja, Bahrenfeld und Seehagen und Öhendorf und überhaupt. Und viel Spaß mit der Musik und dem Tag und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
That's what we call the 3-Way Jigs. Jigs as in dancing. So, please again.
Thank you for dancing. Thank you for having us. Be wonderful, warm and welcoming. And we just love being here in Germany. Thank you. Slanja. Slanja var, I guess, thank you.
Ganz falsch macht es neuerdings die FDP. Was für Nivea die alterslosen Hände, war für die Liberalen das Versprechen von Steuersenkung. Das hatte zwar nichts mit Markenkern zu tun, war vielmehr schierer Populismus, aber die Verheißung wirkte. Die FDP erzielte bei der letzten Bundestagswahl das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Seither aber verliert sie in den Ländern und sucht verzweifelt nach ihrem Markenkern. Guido Westerwelle gelingt es nicht.
Ja, wir haben ein Herz für diejenigen, die ein schweres Schicksal haben. Aber wir sagen als FDP, es muss doch auch noch an die gedacht werden, die den Karren ziehen. Die ganz normale Mittelschicht, die morgens aufsteht, die vom Staat nichts erwartet, aber wenigstens keine Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen möchte.
Übersetzt in die Nivea-Welt lautet diese Botschaft so. Sie wünschen sich straffere Haut? Ihr Problem. Unsere Creme ist für die Faltenlosen. Hält das jemand für einen erfolgreichen Markenkern? Die Wähler jedenfalls nicht. Verzweifelt sucht die FDP nach ihrem Sein und schielt dabei ohnmächtig auf die Grünen. Hätten sie doch deren Anti-Atomkern oder wenigstens irgendwas Religiöses wie Angela Merkels CDU.
Die ethischen Grundlagen des Christentums, sie sind die Leitlinien unserer Politik.
Mit diesem Markenkern ist die CDU immerhin noch stärkste Volkspartei. Nur wie lange noch?